Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch und ich freue mich, dass Sie hier sind. Heute ist Donnerstag, der 17. Mai 2018 und unser Thema ist das Trauma der Identität. Unser Referent ist Professor Franz Ruppert aus München. Professor Ruppert ist der Spitzenreiter auf unserem YouTube-Kanal. Sein Video von seinem Vortrag Trauma, Angst und Liebe aus dem Jahr 2013 ist bis heute fast 300.000 Mal aufgerufen worden. 300.000 Zuseher, Zuseherinnen, das sind 1.000 Mal mehr Menschen als heute hier in diesem Saal sind. Vor einem Jahr hat Professor Ruppert mir geschrieben, zurzeit gibt es eine wichtige Neuentdeckung in meiner Arbeit, das Trauma der Identität. Das verändert auch meine praktische Arbeit enorm. Das klingt spannend, habe ich mir gedacht, und darüber sollten unsere Hörerinnen und Hörer mehr erfahren. Denn die Frage, wer bin ich? Also die Frage nach der Identität und der Wunsch, die eigene Identität voll und ganz zu leben, die beschäftigt viele. Die Frage, wer bin ich, klingt ganz einfach, aber sie ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn unsere Identität ist sehr häufig fremdbestimmt oder durch Traumata beschädigt und deformiert. Traumata sind Ereignisse, die die Psyche dazu veranlassen, nicht aushaltbare Realitäten aus dem Bewusstsein auszublenden und die damit verbundenen Gefühle abzuspalten. Das wird uns Professor Franz Ruppert noch sehr genau erklären. Das Problem wird dadurch verschärft, dass Traumata auch über Generationen weitergereicht werden. Die Traumata der Vorgenerationen werden von der Psyche der Kinder geradezu aufgesaugt, schreibt Franz Ruppert in diesem Buch Trauma, Angst und Liebe. Er geht davon aus, dass Traumata die Hauptursache für psychische und für körperliche Gesundheitsprobleme von uns Menschen sind. Und er geht weiter davon aus, dass uns nur etwa 5% unserer Psyche bewusst sind, während 95% uns aus dem Dunkel des Unbewussten her steuern. Faszinierend bei Professor Franz Ruppert ist für mich, wie er solche Zusammenhänge klar und verständlich beschreiben und erklären kann. Ein Beispiel, gerade im Anschluss an den Muttertag, an dem das Muttersein ganz undifferenziert idealisiert und verklärt wird. Oft ist dann zu hören, dass jede Mutter prinzipiell das Beste für ihr Kind wolle. Professor Ruppert sagt dazu, meine Erfahrung zeigt mir allerdings auch, dass der Satz, prinzipiell können wir sicher davon ausgehen, dass jede Mutter nur das Beste für ihr Kind will, nicht immer zutrifft. Frauen mit schweren eigenen Traumaerfahrungen sind in sich gespalten. Daher kann es auch Anteile in ihnen geben, die gar kein Kind haben möchten, denen es sogar lieber wäre, das Kind wird überhaupt nicht geboren, die vielleicht auch gar nicht schwanger werden wollten oder nicht noch ein weiteres Kind haben möchten. Ich denke, hier bedarf es einer objektiven Sichtweise, die das Muttersein nicht grundsätzlich als etwas Gutes darstellt, sondern mit der Realität geht, wie sie eben ist. Das hilft auch den Kindern, deren Mütter eben nicht das Beste für sie wollten. Sonst müssen diese Kinder immer das Gefühl haben, es läge an ihnen und sie wären falsch, sagt Professor Ruppert. Franz Ruppert ist Hochschullehrer und praktizierender Psychotherapeut. Das heißt, er ist kein Theoretiker im Elfenbeinturm und auch kein theorieblinder Praktiker, sondern er vereint in sich als Person Theorie und Praxis, alltägliche psychotherapeutische Arbeit und wissenschaftliche Forschung. Seine Theorie ist aus der Praxis entstanden. Seit 1992 ist er Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München. Seit 20 Jahren ist die Psychotraumatologie der Hauptinhalt seiner Lehrtätigkeit und seiner Forschungstätigkeit. Und als Psychotherapeut arbeitet Franz Ruppert seit über 30 Jahren. Warum suchen Menschen überhaupt psychotherapeutische Hilfe? Weil das Leben so weh tut, wie Hermann Hesse in einem seiner Krisisgedichte schreibt. Das heißt, Menschen suchen psychotherapeutische Hilfe, weil sie leiden und eine Verbesserung ihrer Lebenssituation erhoffen. Sie wollen sich selbst besser verstehen und Heilung ihrer Schmerzen und Befreiung von ihrer Qual finden. Und woran leiden sie? Ganz häufig an zwischenmenschlichen Beziehungen, an konflikthaften zwischenmenschlichen Beziehungen. Also an Beziehungskonflikten mit dem Partner, mit der Partnerin, mit den Kindern, mit den alten Eltern oder am Arbeitsplatz mit Arbeitskolleginnen und Kollegen oder dem Chef. Oder sie leiden, weil sie keine Beziehung haben und sich einsam und isoliert fühlen. Oder sie leiden an lästigen körperlichen Symptomen, an psychosomatischen Schmerzen oder an schweren chronischen Erkrankungen bis hin zu Krebs. Oder sie leiden unter Ängsten, Zwängen, Sucht und Depressionen, einige zuweilen unter Psychosen. Professor Franz Ruppert ist nach über 30 Jahren psychotherapeutischer Tätigkeit überzeugt, dass jeder Mensch, ob Mann oder Frau, psychische Gesundung erfahren kann, wenn er oder sie sich auf den Weg macht und dieses Ziel verfolgt. Es sei nur eine Frage der Zeit, der Geduld und des eigenen Mutes und der Bereitschaft, die inneren Widerstände zu überwinden, die einer Heilung psychischer Verletzungen im Wege stehen. Professor Ruppert hat mehrere Bücher geschrieben. Das neueste ist dieses Buch, Mein Körper, mein Trauma, mein Ich, Anliegen aufstellen, aus der Traumabiografie aussteigen. Lieber Herr Professor Ruppert, ich bin sehr dankbar, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben und dass Sie dieses wichtige Thema, das Trauma der Identität, uns jetzt näher bringen. Seien Sie herzlich willkommen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Köp. Ja, Sie haben schon eigentlich alles gesagt. Also wenn alleine schon das heute Abend irgendwo ankommt und resoniert, und dann ist es schon viel. Mache ich noch ein paar Zusätze und dann können wir vielleicht alle zufrieden nach Hause gehen. Ja, wer bin ich? Was ist Identität? Es wird vielleicht gleich umgeschaltet. Ich muss noch ein bisschen warten. Ja, genau. Also dieser Vortrag wird aufgenommen. Wenn Sie möchten, können Sie auf meine Internetseite gehen. Da habe ich also diese Präsentation, die ich hier habe, auch schon online gestellt. Da können Sie sich das downloaden. Also das geht eben um die Frage der Identität und wie entsteht ein Trauma der Identität. Und es geht eben um das Allergrundsätzlichste. Ich glaube, grundsätzlicher kann man gar nicht fragen, bin ich oder bin ich nicht, sein oder nicht sein. Wenn ich nicht bin, dann ist alles andere, was am Sein hängt, eigentlich braucht man nicht drüber reden, weil das macht ja keinen Sinn. Wenn ich bin, kann es trotzdem noch die Möglichkeit geben, dass ich vielleicht irgendwie da bin, dass mein Körper da ist, aber es heißt noch nicht automatisch, dass ich da bin. Und was es eben mit diesem Ich auf sich hat, wie dieses Ich entsteht, wie ein Ich-Bewusstsein entsteht, welche Folgen dieses Ich-Sein und Ich-Bewusstsein hat, auch wieder für das Wir und das Wir-Sein, das soll im Wesentlichen der Kern dieses Vortrags sein. Also die Gliederung, da geht es zunächst einmal um die Grundbegriffe, in welchem Kontext von Begriffen bewegen wir uns überhaupt. Dann geht es um Entwicklungspsychologie. Wie entwickelt sich Ich und wie entwickelt sich Ich-Bewusstsein? Dann geht es auch um dieses Verhältnis von ich und meinen Bedürfnissen, Symbiose- und Autonomiebedürfnisse und eben um ich und wir. Wie hängt das zusammen? Und dann kläre ich Ihnen die Grundbegrifflichkeiten, den Unterschied auch zwischen Identität, Identifikation und Zuschreibung. Dann wird, nachdem das eine allgemeine Darstellung dieses Begriffs und Konzept der Identität ist, mache ich dann die Frage, und was heißt es jetzt, wenn Identität sich unter traumatisierenden Bedingungen entwickeln muss? Was bedeutet das dann für die Identitätsentwicklung? Und wie Herr Dr. Köpp schon gesagt hat, ich bin in erster Linie auch Praktiker. Ich heißt, ich brauche eine richtige Theorie für meine Praxis, weil wenn die Theorie nicht stimmt, dann kann auch die Praxis nicht stimmen. Dann geht es eben auch darum, dass ich Ihnen kurz schildere, was diese identitätsorientierte Psychotraumatherapie ausmacht, wie das Vorgehen ist und was man sich davon erwarten kann. Zunächst zum Begriffsrahmen und vielleicht auch nochmal zum generellen Ablauf dieses Abends. Ich werde erst den Vortrag machen, dann machen wir eine Pause und dann können wir in die Fragen einsteigen. Und ich hoffe natürlich, dass Sie alle ganz viele Fragen auch dann im Laufe der Zeit mitentwickeln. Der Begriffsrahmen, worum geht es? Ja, es geht um Ich, es geht um Dasein, es geht um das, was ist eigen, was ist fremd, was ist selbst, was ist das überhaupt? Gibt es so etwas wie ein Selbst zum Beispiel? Mich, mir, meine, du, dir, deine. Kann ich das abgrenzen? Es geht letztendlich um Subjektsein im Unterschied zu Objektsein. Es geht um Individualität im Unterschied zu vielleicht eine Masse zu sein, eine Menge, zu einer Menge dazu zu gehören, im Unterschied dazu. Es geht um Persönlichkeit. Es geht um Wir, Zuschreibungen, Identifikation und Identität. Also eine ganze Menge von Begriffen, die wir im Einzelnen uns mal anschauen und auch, wie ich hoffe, dann näher klären können. Mein erstes Angebot, eine Definition. Eine Definition von dem, was Identität ist. Ist nicht so einfach zu finden, auch wenn man sich die Literatur anschaut und wenn man dann auch die berühmten Personen, die über die Identität geschrieben hat. Es ist anscheinend nicht so einfach, da eine Definition zu bekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache meine eigene Definition und die sieht folgendermaßen aus. Identität ist die Summe all meiner von mir erlebten und bewältigten, bewussten wie unbewussten Lebenserfahrungen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo beginnt das Leben? Wann fange ich damit an, zu sagen, da mache ich Erfahrungen? Und deswegen dieses Bild hier. Ich beginne und jeder Mensch beginnt als eigenes Leben mit der Verschmelzung einer Eizelle mit einer Samenzelle. Dann beginnt das eigene Leben. Deswegen heißt es im Umkehrschluss, muss man auch überlegen, was haben wir da bereits für Erfahrungen gemacht und sind diese Erfahrungen prägend, sind sie wichtig oder könnten wir sie vielleicht auch vernachlässigen? Ich sag gleich, schicke gleich eins voraus. Meine therapeutische Erfahrung sagt, je früher im Leben wir Erfahrungen machen, desto prägender sind sie. Also die frühen Lebenserfahrungen und die frühesten Lebenserfahrungen sind mit am prägendsten für die gesamte Persönlichkeit. Also das heißt, auch in meinem therapeutischen Vorgehen bin ich darauf gestoßen und deswegen auch diese Botschaft an den Herrn Köpp, weil ich gesagt habe, ich habe was entdeckt, was ich bisher nicht gesehen hatte, was mir nicht bewusst war. Wir müssen noch weiter zurückgehen. Wir müssen so möglichst bis an den Anfang oft des Lebens gehen, um eine Ahnung davon zu bekommen, warum Menschen im späteren Leben möglicherweise Psychosen, Depressionen, Ängste, chronische körperliche Erkrankungen erleiden können. Das ist mittlerweile meine These und durch viele Fallbeispiele belegt. Oft müssen wir ganz an diesen Anfang zurückgehen und uns die Frage stellen, was habe ich zu diesem Zeitpunkt erlebt. Also das heißt, ich bin nicht in meiner Identität, wenn ich etwas davon weglasse, von dem, was ich erlebt habe. Man kann nicht willkürlich anfangen und sagen, okay, Identität beginnt mit der Pubertät. Alles, was vorher war, das bin ich noch nicht richtig, da war nicht. Das wäre eine ziemliche Täuschung darüber, wer wir wirklich sind. Auch wenn jemand sagt, ich habe an meine Kindheit keine Erinnerungen, ich kann mich an nichts erinnern oder nur ganz verschwommene Erinnerungen, dann ist es auch ein Zeichen dafür, wie schwierig es wohl für diese Person ist, bei sich zu sein und wirklich ich zu sein und wirklich zu wissen, wer ich bin. Also insofern ist die Psychotherapie auch in gewisser Weise Archäologie. Ja? Ausgraben, nachschauen, was in tiefen Schichten unseres Gesamtorganismus, unseres lebendigen Organismus, unserer Psyche, unseres Körpers vergraben ist und dort eingebettet ist. Also wenn ich etwas davon weglasse, ausblende oder verleugne, bin ich nicht ganz ich selbst. Ja, wie geht diese Entwicklung? Wie geht diese Entwicklung von Subjektsein? Und hier auch gleich die von meiner Seite her die Botschaft, die Aussage, jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Lebens ist ein Subjekt. Wir werden nicht erst Subjekt, wir sind von Anfang an Subjekt. Deswegen ist immer die Frage auch zu stellen, werden wir tatsächlich als Subjekte ernst genommen und als Subjekte behandelt? Oder wird unsere Subjektivität nicht wahrgenommen, nicht gewürdigt und werden wir möglicherweise zum Objekt von anderen Menschen gemacht? Das heißt für mich zum Beispiel auch, dass ich Begrifflichkeiten wie Embryo und Fötus mit Unbehagen sehe. Auch von meiner Seite versuche ich sie nicht zu gebrauchen, weil es geht aus meiner Sicht um das ungeborene Kind in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien, das von Anfang an eben ein Subjekt ist. Also das ungeborene Kind ist von Anbeginn als Subjekt mit seinem Körper und seiner Psyche da. Auch da eben die Botschaft, wir sind nicht am Anfang ein Zellhaufen oder Materie oder nur Zellen. Wir sind von Anfang auch Psyche. Psyche und Körper kann man nicht trennen. Ein lebendiger Organismus hat immer materielle Aspekte, energetische Aspekte und informationelle Aspekte. Er ist immer Psyche und Körper zugleich. Man kann es analytisch stellen, aber nicht praktisch. Daher beginnt auch nicht nur die körperliche Entwicklung mit der Verschmelzung von Eier- und Samenzelle, sondern es beginnt dort bereits auch die psychische Entwicklung. Ja, und so wächst das ungeborene Kind heran. Es empfindet, fängt auch an zu fühlen. Es fängt irgendwann auch an zu denken, sich die Welt, Umwelt geistig zu erschließen. Und was für Subjekte wichtig ist, es wirkt auf seine Umwelt ein. Das ist nämlich auch ein Spezifikum von Subjekten, dass sie nicht nur bewirkt werden, das wie Objekte, sondern dass sie auch wirken, auf das, was um sie herum ist, auf die Umwelt, auf die sachliche wie die personale Umwelt. Und so erfährt ein Kind durch seine Aktivität, durch sein eigenes Handeln immer mehr, dass ich im Kontakt mit meiner objektiven, sachlichen und subjektiven Mutter, Umwelt etwas bewirken kann. Ich bin handlungsfähig. Ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich kann wirklich mitsteuern. Ja, schon allein auch der Aufbau Plazenta, Fruchtblase, Nabelschnur, das kommt ja auch vom Kind her. Teil der Plazenta kommt noch von der Mutter. Aber das Milieu, in dem sich das Kind bewegt und entwickelt, ist ja schon ein vom Kind mitgebrachtes eigenes Milieu. So können wir also sagen, ein Mensch entwickelt sich in seiner körperlichen und psychischen Ganzheit und hat alles für sein Wachstum zur Verfügung, solange er darin nicht gehindert und nicht traumatisiert wird. Solange sind wir dann auch ein Individuum. Individuum heißt das Nicht-Geteilte. Wenn Hindernisse kommen, und ich werde es später noch erklären, wenn Trauma ins Spiel kommt, dann fangen wir an, nicht mehr ein Individuum zu sein, sondern ein Dividuum, etwas, was sich dann aufspalten und auch innerlich teilen muss. Ja, also Ich-Sein ist von Anfang an da. Subjektsein und Ich-Sein ist von Anfang an da. Was sich dazu entwickelt, ist das Ich-Bewusstsein, dass ich weiß, dass es mich gibt, dass ich weiß, es geht um mich. Insofern kann man sagen, dass das Ich eine Sonderfunktion der menschlichen Psyche ist. Ich weiß nicht, wie viele andere Lebewesen auf diesem Planeten tatsächlich auch eine Ich-Funktion haben. Von einigen Tierarten können wir es vermuten, dass auch da so etwas beginnt wie Ich-Bewusstsein, dass sie über sich reflektieren können, dass sie, wenn sie in Gruppen leben, die Gruppenmitglieder differenzieren können, aha, das ist der und das ist jemand anderer. Ja. Aber wir können uns hier, denke ich mal, auf uns Menschen beschränken und können zumindest behaupten, jeder Mensch hat das Potenzial zum Ich. Jeder Mensch ist fähig, ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Und das wissen wir mittlerweile. Der Kollege Joachim Bauer hat ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel Selbststeuerung und hat es so auf der Ebene der Gehirnreifung beschrieben. Also was braucht es an Gehirnreifung, damit sich das Ich-Bewusstsein entwickeln kann? Es scheint so zu sein, dass dieser Frontalhirnbereich spezifisch dafür angelegt ist für uns Menschen, dass hier dieses Ich-Bewusstsein sich entwickelt. Und das dauert ja, ein bis zwei Jahre nach der Geburt, bis diese Zell-Neuronenverbände so eingespiegelt sind, so genutzt sind, dass auch ein Ich-Bewusstsein entsteht. Was wiederum auf der anderen Seite natürlich bedeutet, was heißt es, wenn das nicht genutzt wird oder nicht genutzt werden kann? Entwickelt sich dann überhaupt ein Ich oder entwickelt sich vielleicht ein Ich, das sehr sehr verschwommen und sehr unklar in Bezug auf sich selbst ist. Deswegen brauchen wir, damit sich wirklich ein Ich-Bewusstsein entwickeln kann, brauchen wir emotionale, gedankliche und sprachliche Klarheit. Und deswegen bemühe ich mich auch gerade bei diesem Thema, so präzise wie möglich auch in den sprachlichen Ausdrücken zu sein. Weil wenn die Sprache verschwommen ist, wenn in der Sprache viele Unklarheiten sind, dann hat es eine Folge für die Unklarheit in Bezug auf die Frage, wer bin ich? Ja, und da haben wir schon eine große Hürde zu nehmen. Jeder Mensch hat hier eine Hürde zu nehmen, beziehungsweise hat eine Chance auf der anderen Seite. Man muss es immer so sehen, Risiko und Chance. Also dieses Ich-Bewusstsein von jedem Menschen entwickelt sich zunächst im Verhältnis zur eigenen Mutter. Also die eigene Mutter ist die Umwelt, in der und zu der ich hin mein Ich entwickle. Wir brauchen für unsere psychische Entwicklung, brauchen wir auch eine menschliche Umwelt, die uns hilft, menschlich zu werden. Und von daher ist die Mutter erstmal das erste Verhältnis. Die Mutter ist auch die erste Gesellschaft, in die ich hineinwachse. Deswegen ist oft auch das Verhältnis, das ich zur Gesellschaft habe, geprägt durch mein Verhältnis zu meiner Mutter. Um jetzt eine eigene Ich-Bildung zu bekommen, damit das wirklich funktioniert, zu sagen, das bin ich und das ist die Mama, braucht es auch einen Prozess der Unterscheidung. Ich muss mich unterscheiden können, ich muss mich abgrenzen können und sagen, das sind zum Beispiel meine Gefühle und das sind die Gefühle meiner Mutter. Das sind meine Gedanken und das sind die Gedanken meiner Mama. Das sind meine Erfahrungen und das sind die Erfahrungen meiner Mutter. Und da kann man ganz klar die Aussage treffen, hat die Mutter selbst für sich ein klares Ich entwickeln können, hilft das dem Kind auch enorm, für sich ein klares Ich zu entwickeln. Im Umkehrschluss, wenn die Mutter in ihrem Ich unklar ist, verschwommen, nicht unterscheiden kann zwischen Ich und Du, wird auch das Kind in seinem Ich unklar, kann Mein und Dein nur schwer auseinanderhalten. Ich erlebe das tagtäglich in den therapeutischen Prozessen. Wie immer wieder diese Vermischung stattfindet zwischen mein und dein. Oder ich will und will ist die Mutter. Will ist das, was die Mutter will. Zweiter Punkt, erstmal wird das war jetzt Ich-Sein und Ich-Bewusstsein entwickeln. Der nächste Gliederungspunkt ist dann, wie steht jetzt dieses Ich, diese Ich-Entwicklung und diese Entwicklung eines Ich-Bewusstseins im Verhältnis zu unseren Bedürfnissen. Ich unterscheide in Bezug auf unsere Bedürfnisse zwei große Klassen von Bedürfnissen. Die eine Bedürfnisklasse nenne ich symbiotische Bedürfnisse, also das Bedürfnis, zusammen zu sein, Symbios, zusammenzuleben. Bios ist das Leben und Symbios ist zusammen. Also das sind Bedürfnisse eben nach Zugehörigkeit, nach Willkommensein, nach Unterstütztwerden, nach Nahrung zu bekommen, da versorgt zu werden. Also alles, was eigentlich so im Sinne einer Beziehung, einer Wir-Bildung, einer Zugehörigkeit zu einem anderen Menschen oder zu einer Gruppe dazu zählt. Und diese symbiotischen Bedürfnisse machen etwas in uns, nämlich sie fördern Imitation und Anpassung. Also damit wir das bekommen von jemand anderem, was wir brauchen, und das ist, wir brauchen Kontakt, wir brauchen Zuwendung, wir brauchen Liebe. Ja, das kann man nicht einfach wegkürzen. Soll man sagen, naja, Hauptsache du hast was zu essen, aber Liebe, ob man das wirklich brauchen? Nein, der Mensch braucht zu seiner Menschwerdung, braucht er Kontakt und Liebe. Und damit wir das bekommen, sind wir bereit, erstmal Abstriche zu machen. Abstriche zu machen, auch von dem, was wir sagen, okay, ich kann nicht alles haben. Wenn ich dazugehören will, wenn ich gelobt werden will, wenn ich gemocht werden will, dann muss ich vielleicht auch zurückstecken mit dem, was ich eigentlich will. Also wir passen uns an. Und das andere, Imitation, lernen am Modell, wir machen das nach. Weil uns die Personen, zu denen wir dazugehören, sind unsere Vorbilder. Ja, denen wollen wir auch ein Stück nacheifern. Wir sollen auch dann so sein wie die. Die andere Klasse von Bedürfnissen, die wir Menschen haben, sind Autonomiebedürfnisse. Jeder Mensch will selbst Entscheidungen treffen können. Jeder Mensch will im Endeffekt sagen können, ja, das fühle ich, so denke ich, so empfinde ich das. Ja, wir wollen nicht von anderen vorgekaut bekommen, vorgemacht bekommen, vielleicht auch sogar gezwungen zu werden, du musst es so sehen, du musst so denken, du darfst nicht anders handeln. Das schränkt unseres Autonomiebedürfnis enorm ein. Dann fangen wir an zu rebellieren. Und das heißt nun, wenn ein Mensch auf der Seite seiner Autonomiebedürfnisse ist, dann fördert es in ihm das Bedürfnis danach, sich abzugrenzen. Nicht die gleiche Person zu sein wie alle anderen, sondern jemand Eigenes zu sein. Also im Grunde kann man auch sagen, Schlussfolgerung, wir haben einen ziemlichen Widerspruch in uns. Wir wollen einerseits dazugehören und wollen andererseits wir selbst sein. Und das ist die Kunst des Lebens. Also das hinzubekommen, dass ich sage, ich bekomme guten Kontakt, ich bekomme eine Beziehung, die mir gut tut und gleichzeitig aber verschlingt mich diese Beziehung nicht, nimmt mich diese Beziehung nicht in Beschlag und lässt mir keine Luft mehr zum Atmen. Das ist die hohe Kunst des Lebens durch sämtliche Lebensaltersstufen hindurch. Das Kind, das Ungeborene hat bereits dieses Thema und auch bis hin zu unserem Tod, würde ich sagen, haben wir genau diese Thematik. Wie bekommen wir beides gut in eine Balance? Ja, jetzt wird es ein bisschen formelhaft, aber vielleicht erleichtert es es auch, wenn man es mal so ganz auf die Essenz bringt. Was ist Identität? Identität ist Ich ist gleich Ich. Also auf beiden Seiten der Gleichheitszeichen steht Ich. Das klingt zunächst mal wie tautologisch, wie ein weißer Schimmel, aber es hat wirklich enorme praktische Konsequenzen auch. Wenn jetzt in meiner Arbeit Menschen dann ein Anliegen haben, formulieren, ich will ganz sein, zum Beispiel, wird häufig gewählt. Häufig stellt sich heraus, ganz ist die Mama. oder will es die Mama? Also ist auf der Ich gleich etwas von mir plus Mama. Das ist nicht Identität. Also geht es darum, diese Gleichung wirklich so hinzukriegen, dass auf beiden Seiten, ich will das und das, immer ich das bin. Ich gleich und das, was ich alles will, das bin auch ich. Und da mischt sich nichts Fremdes damit hinein. Das ist sehr, also für mich eine sehr auch praktische Anleitung, wenn ich also dann mit dem Menschen arbeite und diese Anliegen setze, wir durcharbeiten, zu sehen, wie weit ist hier Identität und wie weit nicht. Von daher brauche ich natürlich für meine praktische Arbeit auch eine Definition von dem, was ich sage, da soll es hingehen. Ich sage dann immer, ja, es ist ein Begriff, den ich gern verwende, gesund. Also eine gesunde Identität, ein gesundes Leben, ein Leben, das sich lohnt zu leben. Ja? Ein Leben, wo es mir gut geht. Ja? Dazu brauche ich eine gesunde Identität. Und das ist auch der Maßstab auch der therapeutischen Entwicklungen. Wie kommst du dahin, dass du eine gesunde Identität hast und dir erarbeitest auch? Deswegen die Definition, was bedeutet gesunde Identität? Ja, gesunde Identität bedeutet, ein eigenes Ich zu haben. Es bedeutet, einen eigenen Willen zu haben. Es bedeutet, mit all den Sinnen, die mir zur Verfügung stehen, das dann meine Umwelt wahrnehmen zu können. Mit all meinen Gefühlen. Alle meine Gefühle dürfen da sein. Nicht nur bestimmte Gefühle da sind. Wenn da Wut da ist, die ich abgespalten habe, die ich unterdrückt habe, dann bin ich nicht bei mir, solange nicht dieses Thema bearbeitet ist. Oder Angst, bei der Angst ist es ähnlich. Und dann ist es wichtig, dass Psyche und Körper miteinander in Verbindung stehen. Wir werden später sehen, Trauma bewirkt die Trennung zwischen Körper und Psyche. Also heißt gesunde Identität, ich lebe in meinem Körper. Ich bin mit meinem eigenen Körper verbunden. Und auf der geistigen Ebene heißt es ab, ich habe meine eigenen Gedanken. Ich formuliere es in meinen eigenen Worten. Ich bin dazu in der Lage, weil wenn ich in Kontakt mit mir bin, mit meinen Gefühlen, mit meinen Sinnen, dann kommen auch die richtigen Worte und Gedanken. Das merke ich immer. Ne? Wenn man jemanden versucht zu überzeugen von irgendwas, wo man denkt, das ist richtig, und der ist nicht bei sich, da können Sie jahrhunderte lang an diesen Menschen heranreden, er wird nichts aufnehmen können. Wenn er bei sich ist, dann brauche ich ihm oft gar nichts zu sagen, da kommt er ganz von alleine drauf. Wir Therapeuten haben oft die Meinung, wir müssen jemand anders sagen, wie es richtige Leben geht und wie es richtig wäre. Und dann sagt man was und dann kann man sofort feststellen, wenn der nicht bei sich ist, dann geht es da rein und da raus. Wenn er bei sich ist, kommt er von alleine drauf. Dass das, was man weiß, was richtig und was ein gutes Leben ausmacht, da kommt er von alleine drauf. Ja, und letztendlich bedeutet eben gesunde Identität, konstruktive Beziehungen leben. Wir Menschen sind Beziehungswesen, wir sind keine Einzelwesen. Wir brauchen andere Menschen für ein gutes Leben. Deswegen brauchen wir eben auch konstruktive Beziehungen. Und das ist immer für mich dieses Wortpaar konstruktiv versus destruktiv. Und daher lässt sich auch immer dann die Frage stellen, was kennzeichnet eine konstruktive Beziehung und was kennzeichnet destruktive Beziehungen? Ja, was bedeutet es also wir? Wir sein, mit anderen zusammen zu sein. Auch hier kann man sagen, parallel zum Ich-Sein und zum Ich-Bewusstsein entwickelt sich das Wir-Sein und das Wir-Bewusstsein. Das erste Wir, haben wir vorher schon gesehen, ist das Wir und ich und meine Mutter. Also habe ich hier geschrieben, weil kein Mensch alleine überlebensfähig ist, ist die Ich-Entwicklung stets mit einem Wir-Sein und einem Wir-Bewusstsein verknüpft. Das erste Wir ist ich und meine Mutter, dann die weiteren Wirs, die dann hinzukommen, ich und mein Vater, ich und meine Brüder, mein Bruder, meine Schwester, ich und meine Familie, ich und meine Freunde, ich und meine Kollegen, ich und mein Mann und meine Frau, ich und meine Kinder, ich und meine natürliche Umgebung, ich und meine Mitmenschen. Es geht alles im Laufe des Lebens, gilt es, das zu bewältigen, gilt es, auf die Reihe zu bekommen, gilt es dann auch zu, ja, gibt es ja viele möglichen Widersprüche jetzt, nicht? Wenn zum Beispiel die Eltern sich streiten, ich bin ein Kind, ja, soll ich jetzt sagen, ich und meine Mutter, oder soll ich sagen, ich und mein Vater? Auf welche Seite soll ich mich schlagen? Ja, für Kinder kann das enorme Konflikte erzeugen, dass sie nicht wissen, ja, zu wem soll ich mich jetzt mehr zugehörig fühlen, zur Mama oder zum Papa? Ja, vom kindlichen, von der Entwicklung her und vom kindlichen Sein aus kommen die Angebote zum Wir zunächst von außen. Die sind einfach da. Wenn ich geboren bin, ist meine Mutter da, ist mein Vater da, je nachdem. Und ist einfach sind Menschen da und ist die Umwelt da. Und da kann man zunächst mal feststellen, dass das Kind das, was von außen kommt, als Wir-Angebote zunächst mal fraglos annimmt. Das reflektiert das nicht, das hinterfragt es nicht. Könnte es jetzt groß anders sein? Nein, das ist mein Wir, darauf beziehe ich mich. Erst später in unserem Leben können wir uns dann die Frage stellen, ob diese Wir-Angebote, die jetzt von außen kommen, ob wir die wirklich so gut finden, ob das wirklich so toll für uns ist, ob wir uns da wirklich damit auch vereinen sollen und ob wir nicht wirklich auch eine Möglichkeit haben, zu sagen, na, dieses Wir lieber nicht, lieber ein anderes. Ich möchte lieber woanders leben, mit anderen Menschen zusammenleben, als mit den Menschen, mit denen ich bisher zu tun habe. Ich brauche mir ja nur an die Ehe denken. Ne? Die Ehe, die so zumindest mal gedacht ist als lebenslanges Bündnis zwischen zwei Menschen. Mittlerweile, dadurch, dass wir wissen, es gibt die Möglichkeit der Scheidung, die auch viele nutzen, kann man sagen, okay, will ich wirklich ein Leben lang dieses Wir leben oder genügt es vielleicht nach einer gewissen Zeit auch? Aber das kann man erst, wenn man etwas älter ist, als Kind, ist man dann noch nicht so frei genug, um das zu sagen und zu machen. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Begriff der Identifikation. Auch wieder formelhaft, was ist Identifikation? In der Formel heißt es ich gleich du oder ich gleich wir. Das heißt, ich setze mich gleich mit jemand anderem oder ich setze mich gleich mit einem Kollektiv von anderen Menschen. Und da gibt es eben die verschiedenen Formen. Ich gleich, ich bin mein Partner. Ich bin der Mann von, ich bin die Frau von. Ich und meine Kinder, deshalb, wenn man sich damit identifiziert. Ich und mein Beruf, ich und mein Land, ich und mein Fußballclub, ich und meine Religion, ich und meine Partei, ich und meine Werte. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten jetzt für die Identifikation. Zu sagen, sich gleichzusetzen, auch emotional dann sich mitzufreuen, mitzuleiden mit jemand anderem. Da habe ich ein Beispiel hier, kennen vielleicht einige. Es gibt ja welche, die heiraten gerade so, ja, weil da so ein Königspaar heiratet, dann denken sie alle, sie heiraten auch und dann feiern sie Bachelor-Partys, ja, obwohl sie gar nicht jetzt Bachelor sind und heiraten wollen, aber die feiern einfach die Party, ja. Also es ist schon interessant, wie weit Identifikationen da zuweilen gehen können. Ich bin König. Die Bild-Zeitung hat mal tituliert, als Kardinal Ratzinger Papst geworden ist, wir sind Papst. Das war ganz dicke Überschrift in der Bild-Zeitung. Wir sind Papst. Ja. Die zweite Form von, wo man jetzt unterscheiden muss, von wo es um die Frage geht, ist das Identität oder nicht, das nenne ich Zuschreibungen. Da geht es umgekehrt. Da geht es, du bist ich oder du bist wir. Das heißt nicht, ich sage jetzt und identifiziere mich, sondern jemand anders kommt und sagt, du musst dich mit mir identifizieren. Du bist doch einer von uns. Du gehörst doch zu unserer Familie. Du gehörst doch zu unserem Land. Du gehörst doch zur Schule und so weiter und so fort. Ja? Also da geht es umgekehrt. Da kommt jemand anders und, kann man gewisserweise sagen, vereinnahmt mich für sich. Das sind Zuschreibungen. Und die gibt es auch in verschiedener Form. Also Zuschreibungen zu unter anderem Namen. Der Name, den wir tragen, den haben wir uns ja nicht selbst ausgesucht. Da haben wir die Eltern uns ausgesucht. Die schreiben uns mit dem Namen möglicherweise irgendwelche Vorstellungen zu, die sie haben. Ja, zum Beispiel gibt es ja christliche Namen. Schreibt, gibt man jemandem den Namen Mohammed oder Jesus oder Maria oder Josef. Ja. Also je nach, ne, was die Eltern damit verbinden. Und es kann manchmal harmlos sein, aber es kann auch schon eine Hypothek sein. Es könnte auch schon eine ganz große Hypothek sein, zum Beispiel. Da ist ein Kind vorher gestorben und jetzt bekommt das nächstgeborene Kind den Namen von dem gestorbenen Kind. Oder der bekommt den Namen von dem Bruder der Mutter, der im Krieg gefallen ist. Ja, solche Dinge, solche Fälle gibt es häufig oder gab es häufig. Also Namen sind Zuschreibungen. Auch viele Eigenschaften, die man über uns sagt, ja, der ist pflichtbewusst, der ist schön, der ist klug, der ist intelligent, was auch immer. Auch das sind ja in der Regel Zuschreibungen, die von außen kommen. Kindern wird ja sehr viel zugeschrieben an Eigenschaften. Ja. Oft sind es ja Eigenschaften, was die Eltern gerne sehen würden in dem Kind. Und umgekehrt vielleicht auch furchtbar enttäuscht sind, dass er jetzt das nicht ist, was sie sich davon erwartet haben. Neulich hatten wir es auch in einem Aufstellungsprozess. Da war auch klar, dass der Vater, das war selber Kampfsportler und der war richtig so drauf, also man muss sich durchsetzen, muss stark sein. Und da war er furchtbar enttäuscht von seinem Sohn. Also immer, du bist ein Schwächling, du kannst nichts, ja, du musst noch stärker werden, du musst noch härter werden. Ne? Da wurden permanent solche Eigenschaften dem Kind zugeschrieben und natürlich wird das Kind dadurch letztendlich demoralisiert. Schulnoten sind Zuschreibungen, auch wenn man den Kindern immer glauben machen möchte, du bist ein Einzelschüler, du bist ein Fünfer, stimmt überhaupt nicht. Die Schulnote wird von außen dem Kind zugeschrieben, weil die Schule ein Interesse hat, die Kinder halt dann entsprechend den Schulnoten zu differenzieren und letztendlich auch zu selektieren. Schulnoten haben mit einem Kind im Grunde nichts zu tun. Sie sind ein äußeres System, das über Kinder drüber gestülpt wird. Diagnosen, was Ähnliches. Ja, Diagnosen, Krankheitsdiagnosen, ich kann das vor allen Dingen auch aus der Psychologie sagen, kein Mensch ist schizophren, kein Mensch ist borderline, kein Mensch ist depressiv, kein Mensch hat eine Angststörung. Das sind alles Zuschreibungen. Das sind alles Zuschreibungen von einem bestimmten System, einem Denksystem, einem medizinischen Klassifikationssystem heraus auf diese Menschen. Was die Menschen wirklich sind, steht auf einem ganz anderen Blatt aus meiner Sicht. Nationalitäten. Niemand ist Deutscher, niemand ist Franzose, niemand ist Engländer, niemand ist Russe und so weiter. Sind alles Zuschreibungen. Nationalitäten werden den Menschen zugeschrieben von den jeweiligen Instanzen, die das tun können, also den entsprechenden Regierungen dieser Länder und denen, die die Macht haben. Heute sind halt die Leute, die auf der Krim leben, sind jetzt Russen. Früher waren es Ukrainer. Da hat keiner sich irgendwie geändert. Es wird einfach zugeschrieben, dass man diese und jene Nationalität hat. Ähnliches gilt für Religionen. Kein Kind kommt als Christ, als Moslem, als Jude oder sonst was auf die Welt oder ist das, sondern diese Religion ist etwas, was dem Kind, manchmal gibt es dann Rituale, zugeschrieben wird oder einfach qua Geburt zugeschrieben wird. Du bist jetzt, weil du hier geboren bist, bist du jetzt ein Jude, weil du jüdische Abstammung hast. Auch Volk, Rasse, alles das sind im Endeffekt Konstrukte, geistige Konstrukte, die den Menschen übergestülpt werden. Die Frage ist natürlich auf der anderen Seite, identifizieren sich damit? Das müsste dann doch ein eigener Prozess sein. Aber der erste Prozess ist erst die Zuschreibung. Der zweite wäre dann, bin ich bereit, mich mit Zuschreibungen zu identifizieren? Also Zuschreibungen bedienen einerseits ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und nur wenn ich dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit habe, bin ich auch bereit, diese Zuschreibungen sogar fraglos vielleicht zu akzeptieren. Man sollte allerdings auch vorsichtig sein, denn diese Zuschreibungen dienen auf der anderen Seite auch der Vereinnahmung. Da vereinnahmt mich jemand in sein System, mit seinen Interessen, was er will. Und gleichzeitig dienen sie der Ausgrenzung. Du bist Deutscher, also bist du kein Österreicher. Zuschreibungen, wenn man sich das auch genauer anschaut, machen oft Druck, üben Druck aus. Das heißt, du bist, das heißt, du sollst. Du sollst so sein, wie ich erwarte, dass du eben richtig bist. Und die rufen eben auch Rollenerwartungen hervor. Zuschreibungen führen zu Idealisierungen und zu Entwertungen. Also der dazugehört, der ist gut und toll. Der nicht dazugehört, ist ein Asylant, ein Flüchtling, was auch immer. Kein richtiger Mensch irgendwie. Oder ein Gläubiger und auf der anderen Seite dann die Ungläubigen. Und die taugen ja nichts und die kann man ja, wie der ES so schön sagt, dann kann man dann einfach köpfen, weil das ist ja, sind ja keine wirklich richtigen Menschen. Ja, und Zuschreibungen heizen auch die Konkurrenz an unter den Menschen, ja, die differenzieren. Du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu. Letztendlich sind Zuschreibungen auch die Grundlage dafür, um Feindbilder zu schaffen. Und wir wissen, wie gefährlich Feindbilder sind. Feindbilder können sehr schnell auch in Gewalt ausarten und Gewalttätigkeit hervorrufen. Das ist ja schon ein bisschen länger her, ist nicht mehr so aktuell, dieses Bild. Da hat die Bild-Zeitung mal tituliert, wer ist gefährlicher für uns, der Russe oder der Grieche? Damals ging es noch um diese ganzen Schulden in der Europäischen Union. Der Russe, der Grieche. Wer ist schon der Russe und wer ist schon der Grieche? Dann merkt man, wie da abstrahiert wird, wie da von der Realität weggegangen wird, wie die Realität verschwindet in irgendwelchen geistigen, gedanklichen Konstrukten, die mit der Realität als solcher gar nichts mehr zu tun haben. Und eben Feindbilder aufbauen. Das ist ein Beispiel dafür, wie man Feindbilder aufbauen kann. Ja, ich bin wir, du bist wir. Also es stellt sich hier die Frage, wenn wir uns das Verhältnis zwischen ich und wir uns anschauen, wird die Herausbildung einer gesunden Identität durch Identifikationen und Zuschreibungen gefördert oder verhindert? Kann sich mal jeder so für sich die Frage stellen, wie ist es bei mir? Oder ist es wir, in dem ich lebe, mit dem ich, wo ich dazugehöre, wo ich ein Wir im Kopf habe für mich, ist dieses Wir wirklich real oder ist es fiktiv? Und gibt es tatsächlich Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen oder verschleiert dieses Wir gegensätzliche Interessen? Wo zwar getan wird, wir, aber in Wirklichkeit will jeder was anderes oder wollen die einen das und die anderen genau das Gegenteil. Also von daher ist für mich immer ein ganz wichtiges Kriterium, wenn ich über Wir nachdenke und auch über das Wir, in dem ich lebe, ist dieses Wir, hat es Gemeinsamkeiten, ist es ein konstruktives Wir oder ist es ein destruktives Wir? Deswegen komme ich so gerne hier nach Vorarlberg, weil ich das als konstruktiv erlebe, weil ich unsere Zusammenarbeit als ein konstruktives Wir, situativ zwar nur, aber es wirkt hinaus über die Situation, weil ich das genauso erlebe, deswegen komme ich auch immer gerne hierher. Um das Thema Identität noch zu begreifen, habe ich auch, ich schildere Ihnen jetzt auch etwas, einen Prozess über mehrere Jahre. Also ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren mit der Frage, was ist Identität? Und teilweise stoße ich fast täglich wieder auf Nuancen und Feinheiten, wo ich merke, das musst du noch mitdenken, das gehört noch mit dazu. Und eines, was uns oft in den Therapien beschäftigt, ist die Frage, muss ich mich abgrenzen? Wie schaffe ich das, mich abzugrenzen? Wie schaffe ich das, dass andere nicht permanent mir dreinreden? Ja? Aber das ist nicht so einfach. Also Abgrenzung zum Beispiel in der Form, ich bin anders als oder ich bin besser als, ich bin gegen. Diese Formen von Abgrenzungen, stelle ich fest, führen nicht zur Identität, sondern sie führen zu Außenseitertum, Isolation oder Rebellion. Und das sind Formen, wenn man in diesen Formen lebt, kommt man nicht zu sich. Warum? Weil der Bezug die anderen sind und nicht ich selbst. Also wenn ich mich abgrenze und sage, ich muss mich von meiner Mutter abgrenzen, von meiner Schwester, ist immer noch der Bezug die Mutter, die Schwester oder der Vater. Also Abgrenzungen führen eben nicht zu einer Bildung einer eigenen Identität. ich würde mir das nicht so konsequent und klar sagen trauen, wenn ich das nicht in zig Therapieprozessen immer wieder erlebt hätte, dass der Versuch über Abgrenzung ein Problem zu lösen, zu neuen Problemen führt und das Problem nicht wirklich löst. Der Bezugspunkt bleibt jemand anderer und die Außenwelt bei den Abgrenzungen. Ähnliches habe ich in Bezug auf das Thema Vergleiche und Konkurrenz erfahren. Auch das ist ein Thema, das mir erst allmählich bewusst wurde und immer bewusster wird. Was hat es mit Vergleichen und Konkurrieren auf sich und wie weit steht das der Identitätsbildung im Weg? Also Vergleiche verleiten mich dazu, auch wiederum den Blick auf andere zu richten und auf das, was ich noch nicht bin. Also wenn ich mich mit jemandem vergleiche, ach, der ist auch schöner wie ich, der ist reicher wie ich, oder das, dann ja, ist nicht mein Blick auf mich gerichtet, sondern eben auf die Person, mit der ich mich da vergleiche. Oder auch eben, ich bin noch nicht volljährig, wenn jemand sagt, ich bin, was soll das heißen? Das heißt, ja, bist du jetzt nicht wirklich du? Bist du erst du, wenn du 18 bist? Ist ein unsinniger Gedanke, ja. Aber er hat natürlich praktische Konsequenzen. Weil dann bin ich nicht wirklich bei mir, sondern orientiere mich immer darauf, das Leben fängt dann endlich bei der Rente an. Wenn ich in der Rente bin, dann bin ich endlich bei mir. Oder kann ich endlich bei mir sein, ne? Also ganz gefährliche Gedanken eigentlich, ne? wenn man sich von denen leiten lässt. Zum Thema Konkurrenz. Konkurrenz macht mich zum Gewinner und oder Verlierer. Oft ist man das eine, mal das andere. Und zwingt mich eben auch dazu, mich an den anderen zu orientieren. Also der Maßstab der Entwicklung bin nicht ich, sondern sind die anderen. Sind die anderen schneller? Sind die schneller am Markt? Haben die vielleicht eine bessere Methode als ich und die Leute kaufen dann bei denen ein? Und so weiter. Also das ist immer der Blick nach außen und es ist nicht mein eigenes, was ich eigentlich in mir selber entwickeln könnte. Das heißt, sowohl die Vergleiche wie auch das Konkurrieren verhindern die Ausbildung meiner eigenen Identität. Das ist natürlich jetzt eine sehr weitreichende Aussage, die ich hier treffe, wenn wir uns überlegen, dass unsere Gesellschaft eine Konkurrenzgesellschaft. Die meisten Gesellschaften auf der Welt sind Konkurrenzgesellschaften. Was bedeutet es dann dafür, wie sehr können sich Menschen in Konkurrenzgesellschaften tatsächlich ihre gesunde Identität entwickeln? Da muss man sich mal überlegen. Kann man schon anfangen mit den Kindern. Können Kinder, die so einen enormen Leistungsdruck, Vergleichsdruck gestellt sind, können die wirklich ihre eigene Identität entwickeln unter diesen Bedingungen? So, das wäre jetzt erstmal so der erste allgemeine Punkt, um die Grundbegrifflichkeiten zu klären. Ich, wir, Identität, Identifikation und Zuschreibung. Und jetzt im zweiten Teil mache ich mir Überlegungen dazu, was bedeutet es jetzt, wenn sich meine Identität entwickelt und ich mache gleichzeitig traumatische Lebenserfahrungen. Wie entwickelt sich dann meine Identität? Zunächst zur Definition. Herr Köp hat vorher auch schon einiges dazu gesagt. Was ist ein Psychotrauma? Psychotrauma ist eine Realität, die unsere Psyche nicht ertragen kann. Es ist zu viel, es ist zu laut, es ist zu viel Information, zu viel Emotion, es ist zu viel Schmerz, es ist zu viel Angst, es ist zu viel Wut, es ist zu viel Scham. Alles das kann ich in meinem jetzigen Zustand nicht ertragen. Wobei man immer auch dazu denken muss, der Mensch in seinem jetzigen Zustand. Das heißt natürlich auch, ein Kind kann wesentlich weniger verkraften und vertragen an psychischen Herausforderungen als ein Erwachsener. Und vorher habe ich auch gesagt, je früher im Leben, also wenn ich vorgeburtlich solche Erfahrungen machen muss, die mich überfordern, dann ist es viel schneller, dass ich dann traumatisiert bin, als wenn ich schon geboren bin. Um zu überleben, damit ich da nicht sterbe an dieser Überlastung meiner Psyche, muss ich diese Psyche jetzt in einen Sonderzustand versetzen und das gelingt dadurch, indem wir dieses Unerträgliche isolieren, absondern von dem Rest des psychischen Geschehens und das nenne ich dann die Spaltung. Ich spalte etwas ab, was ich nicht verdauen und vertragen kann. Und das heißt, es muss sich in meiner Psyche jetzt ein Sonderprogramm entwickeln, es müssen sich Sonderstrukturen entwickeln, die nenne ich Überlebensstrategien. Überlebensstrategien, die jetzt fortlaufend, jeden Tag seitdem das Ereignis passiert ist, jeden Tag müssen diese Sonderprogramme sich jetzt anstrengen, die nicht für mich erträgliche Realität aus meinem Bewusstsein fernzuhalten. Ich habe jetzt nicht nur, meine Psyche hat jetzt nicht nur die Aufgabe, nimm mal auf und schau, was ist alles so los und guck mal, wie geht es dir damit und mach dir da so deine Gedanken, ja? Sondern ein großer Teil meiner psychischen Kapazitäten ist jetzt gebunden dafür, um das, was an dramatischer Erfahrung da ist, um das wegzudrücken. Ja? Kann man sich vorstellen, wie schnell man da auch erschöpft sein kann, schon unter ganz normalen Umständen. Es ist gar nicht viel los, aber ich bin erschöpft, weil meine Psyche ganz viel leisten muss, um das Trauma aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Und das Ergebnis dieses Prozesses ist eben ein Verlust unserer Ganzheit. Und das mache ich dann immer mit diesem Modell klar. Die Gesamtpsyche, die vorher ganz war, spaltet sich jetzt auf in drei verschiedene Unterstrukturen. Wir haben trotz allen Traumas, trotz aller traumatischen Erfahrungen, haben wir immer noch gesunde Anteile. Also ich arbeite mit Menschen, die haben wirklich, wirklich viel erlebt. Trotzdem haben sie immer noch psychische, gesunde Strukturen. Also das ist erstmal so die gute Botschaft, weil sonst ist es ja auch so, und die meisten Menschen denken ja, Trauma, das ist der Super-GAU. Also wenn du traumatisiert bist, dann ist alles verloren. Also lieber nicht zu sagen, ich bin traumatisiert, weil dann ist ja alles vorbei. Und das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, ja. Jeder Mensch, obwohl er traumatisiert ist, hat nach wie vor eine gesunde Psyche. Aber diese gesunde Psyche kämpft eben in sich selber, weil die traumatisierten Anteile da sind, die man weghalten muss, und weil wir dann diese Überlebensstrategien haben, die jetzt kämpfen, damit die traumatisierten Anteile auch unten gehalten werden. Also der, ne, so bildlich kann man sagen, der Deckel drauf ist, dass der Deckel auf diesen Traumaerfahrungen, Traumaerlebnissen wirklich ordentlich zugeschraubt ist, kostet viel Anstrengung und viel Energie. Aber so ist es der Normalfall. Der Normalfall auch, so wie ich Menschen in der Therapie erlebe, so wie es auch bei mir selber ausschaut, diese Dreiteilung in uns. Ne? Diese Dreiteilung von, wir haben gesunde Anteile, traumatisierte Anteile und Trauma-Überlebensstrategien. Und wenn wir therapeutisch arbeiten, ploppen die alle hoch. Ne? Das sieht man dann in dem Anliegen, das jemand formuliert, ah, das ist jetzt ein gesunder Anteil von ihm, da kommt jetzt ein Überlebensanteil zum Zuge, wird sichtbar, und dort sehen wir da möglicherweise die Traumastrukturen. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht nur wissen, wie es richtig wäre, sondern wir müssen auch wissen, was Psychotrauma-Überlebensstrategien sind. Jeder Psychotherapeut aus meiner Sicht, ja, müsste oder muss Überlebensstrategien studieren. Er muss wissen, dass es die gibt. Und er muss wissen, auch in welchen Formen und Erscheinungsformen sie auftreten können. Weil Trauma im Normalfall, Trauma erkennen wir an den Überlebensstrategien. Meistens ist das Trauma selber, also der traumatisierte Anteil, der ist ja weggepackt. Was wir sehen, was wir in unserem täglichen Leben sehen, was wir zum Ausdruck bringen, was wir bei anderen Menschen erkennen, sind deren Überlebensstrategien. Also wenn jemand trinkt zum Beispiel, wenn er zu viel trinkt, wenn er zu viel Alkohol trinkt, ist eine Trauma-Überlebensstrategie, lässt den Rückschluss zu, aha, der muss wohl ein Trauma in sich kompensieren. Und Ähnliches gilt für sämtliche psychische Auffälligkeiten. Übermäßige Ängste, Panik, Depressivität, all das, was die Psychologie, die Psychiatrie so auflistet in ihren verschiedenen Katalogen, sind im Endeffekt Überlebensstrategien und lassen den Rückschluss zu, da muss also auch ein Trauma dahinter liegen. In diesem neuen Buch, Mein Körper, mein Trauma, mein Ich, haben wir auch das Gleiche versucht für körperliche Symptome. Ja? Also Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Herzschmerzen, Magen und so weiter, durch den ganzen Körper, die ganze Symptomatik des Körpers. Auch das kann man so sehen, es sind Symptome, Überlebenssymptome des Körpers, die sich hier ausdrücken, und möglicherweise steckt dahinter ein Psychotrauma. Es gibt natürlich auch, wenn man sich vergiftet und sonst was, gibt es körperliche Symptome, die sind jetzt nicht unmittelbar ein Psychotrauma. Aber es lohnt sich in vielen Fällen, die Frage zu stellen, ist mein Symptom eine Trauma-Überlebensstrategie, und was ist das dahinterliegende Trauma, Psychotrauma? die Psychotrauma, die Überlebensstrategien, da können wir jetzt einen ganzen Vortrag darüber halten, über die verschiedenen Formen, die es gibt, bestehen aber im Wesentlichen prinzipiell aus zwei Prinzipien. Also sind prinzipiell zwei Momente, die man unterscheiden kann. Das eine ist die Leugnung und Verleugnung der Realität. Das, was es gibt, sage ich, das gibt es gar nicht. Das ist nie passiert. Habe ich nicht erlebt, kann ich mich nicht erinnern, war ja nichts, war doch immer alles prima, war doch nichts. Ne? Das ist das eine. Und das zweite ist die Erfindung einer neuen Realität. Ich verleugne das, was es ist, und anstelle dessen erfinde ich mir, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt. Meine Eltern waren immer sehr liebevoll zu mir, bin eigentlich nie geschlagen worden, kann mich nicht erinnern, dass es irgendein sexuelles Trauma gab. Ja, und ich erfinde mir eine Welt, die für mich passt, die für mich nicht bedrohlich ist, ja, die mir sagt, es ist doch alles in Ordnung. Das sind die beiden Haupttendenzen. Ich verleugne, was ist, und ich erfinde mir was Neues. Nun habe ich festgestellt, über die Jahre, in denen ich jetzt arbeite, und es sind wirklich einige Jahre hier schon, in denen ich als Therapeut tätig bin, dass viele Menschen nicht nur ein einzelnes, irgendwo isoliertes Trauma mit sich herumschleppen und es irgendwo weggepackt haben, sondern viele, zumindest von den Menschen, die dann zu mir kommen, und ich schließe mich da auch damit ein, nämlich eine Traumabiografie leben. Eine ganze Traumabiografie, eigentlich das Leben eine Traumabiografie darstellt. Und es geht an, und dazu werden wir jetzt dann später noch mehr hören, es geht an mit dem Trauma der Identität. Aus dem Trauma der Identität erwächst dann ganz automatisch und zwangsläufig das Trauma der Liebe. Über das habe ich hier auch schon mal einen Vortrag gehalten. Aus dem Trauma der Liebe entwächst sehr häufig, und das ist kein Zufall, dass es diese Häufigkeit gibt, nämlich das Trauma der Sexualität. Sexuelles Trauma ist in vielen Gesellschaften weit, weit verbreitet. Ist keine Ausnahme. Und dann noch als vierte Stufe dieser Traumabiografie dann das Trauma der eigenen Täterschaft. Ja, dass aus den Traumaopfern, den Menschen, die erstmal Opfer geworden sind, zum Opfer gemacht worden sind, später dann Täter werden. In der einen oder anderen Form, entweder an anderen Menschen oder an sich selbst. Jeder dieser Punkte wäre ein eigener Vortrag. Man könnte jetzt eine eigene Frage über Trauma der Liebe machen, Trauma der Sexualität, Trauma der eigenen Täterschaft. Ich werde mich jetzt mal beschränken auf den ersten Punkt und den Übergang zum Trauma der Liebe kennzeichnen. Also wie geht es beim Trauma der Identität ganz automatisch und zwangsläufig ins Trauma der Liebe hinein. Eine weitere Begrifflichkeit, die ich seit Neuestem verwende, ist der Begriff der Psychotraumatrias, eine Dreiheit von Traumata, nämlich nicht gewollt sein, nicht geliebt sein und nicht geschützt worden sein. Also viele Menschen haben das erlebt in ihrem Leben. Ich wurde nicht gewollt, ich soll gar nicht da sein, ich wurde nicht geliebt, habe keine Liebe erfahren und ich bin auch nicht vor Gewalt geschützt worden. Ja, was ist es nun, dieses Trauma der Identität? Braucht es auch wieder eine Definition, die klingt zunächst mal ein bisschen sperrig. Ich bin da und es gibt eine existenzielle Abhängigkeit von einer anderen Person oder auch Institution. Meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen Person, Institution können nicht gleichzeitig da sein. Es widerspricht sich. Das heißt, ich muss mich, das heißt vor allem mein gesundes Ich und meinen gesunden Willen aufgeben, um in der Beziehung mit dieser Person, Institution bleiben zu können. Ganz praktisch zusammengefasst oder ganz konkret, meine Mutter will nicht mit mir schwanger sein, mich gebären und mich als Kind haben. Ein fundamentaler Widerspruch. Ich bin da, mich gibt's, bin ja gezeugt worden, die Verschmelzung von Ei und Samenzelle hat stattgefunden, aber von außen kommt jetzt ein Nein. Ich habe ein Ja, ich will leben, ich bin da, da ist eine riesen Lebensenergie, da ist ein riesen Lebenspotenzial da, aber von außen kommt der Deckel. Jetzt heißt, nö, eigentlich sollst du nicht da sein. Und das erfordert einen Anpassungsprozess von Anfang an. Und das kann bereits mit der Einnistung schon beginnen. Wir haben auch Prozesse, therapeutische Prozesse, wo wir gemerkt haben, mit wie viel Widerstand jemand kämpfen muss, damit sich dieses Befruchtete überhaupt an einem Platz in der Gebärmutter einnisten konnte. Also dieses Trauma der Identität heißt, ich muss das Fundamentalste der Identität, nämlich mein eigenes Ich und mein eigenes Will, muss ich erstmal parken, muss ich zur Seite schieben, muss ich sagen, da kommt es jetzt nicht darauf an, was du willst. Da kommt es jetzt nicht darauf an, was deins ist, sondern es kommt erstmal darauf an, dass du dich anpasst, dass du den Weg findest, mit diesem Nein, das von außen kommt, umzugehen, sodass du trotzdem da sein kannst, dass du überleben kannst, zumindest überleben kannst. Da kommen wir in diesen Bereich rein der Überlebensstrategien. Also Frage, welche Formen von Überlebensstrategien gibt es nun bei einem Identitätstrauma? Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was hier auf dieser Fahne steht. Also das heißt, Überlebensstrategien bei einem Identitätstrauma sind, sich völlig zu identifizieren. Keine Differenz mehr zu machen mit dem, was im Außen ist. Also mit einer anderen Person, mit einer Rolle, mit dem Berufsleben, mit der Familie, mit der Herkunft, mit einer Beziehung, mit anderen Institutionen, Religionen, Ländern und Prinzipien. Also, immer Vorsicht, wenn ich merke, ich könnte gar nicht ohne. Ich könnte gar nicht ohne meinen Glauben, ich könnte gar nicht ohne meine Nationalität, ich könnte gar nicht ohne meinen Partner. Vorsicht, zumindest ein Ausrufezeichen, es könnte eine Überlebensstrategie für das Trauma der Identität sein. Einfach mal so als zum Nachdenken für jeden von uns. Ja, und das gibt es jetzt in verschiedenen Varianten und verschiedenen Formen. Das sind alles Erfahrungen aus der Therapie. Also ich erzähle jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das, was in den Therapien so vorkommt. Also sich mit dem Willen, dem Ich und dem Willen eines Täters identifizieren. Ich war gestern in einer Arbeit, gibt mir die Klientin den Begriff, was hat mein Vater mit mir gemacht? Das war so der Satz in etwa, gibt sie mir das Schild Vater. Als erstes denke ich mir, naja, gibt es mir einen Mann, bin ich also dann der Vater. Ich habe immer versucht, in diese Rolle reinzukommen, reinzukommen. Ich habe nicht gemerkt, ich schaff das nicht. Ich bin sie. Und habe ich gemerkt, ja, ich bin eine Identifikation von ihr mit dem Vater. Sie will von ihrem Vater Anerkennung haben, sie will, dass er sie sieht, macht er nicht, hat er nicht gemacht. Aber ich wollte das. Und dann kamen so Botschaften, ja, du bist sowieso unfähig, dies und jenes. Und dann bin ich immer mehr in die Depression versunken. Also, da war ganz klar, da war schon allein in dem Begriff Vater, ist nicht der Vater wirklich, sondern ihre Identifikation mit dem Vater. Eine andere Person tatsächlich in diesem Prozess war dann der Vater. Und natürlich ist es, sagen wir so, fast so ein Super-GAU. Ja, wenn ich feststelle, auf meinem Ich sitzt nicht ich, ist nicht mein Ich, sondern ich einer anderen Person. Meine Mutter, mein Vater, wie auch immer. Oder auch auf meinem Will, auf meiner Willensposition, ist nicht mein eigenes Ich, sondern der Wille eines anderen. Und das Gefährliche dabei ist, und das Bedrohliche dabei ist, ist oft das Ich und das Will eines Täters. Jemand, der mir was angetan hat. Jemand, der gegen mich ist. Das ist das Brenzliche und das Bedrohliche. Mein Ich und mein Will ist identifiziert mit einem Täter, Ich und Will. So in der Wirtschaft kann es dann zum Beispiel so ausschauen. Ne? Ja, eine andere Überlebensstrategie, die ich auch immer wieder feststelle, auch neulich bei einer Frau mit ganz schlimmer Kindheit und alles, da war dann eine Vierjährige und die hat immer gesagt, ich bin etwas Besonderes, ich bin eine Prinzessin. Ja, sieht denn das keiner? Es muss doch endlich mal einer kommen und das sehen. Also diese Entwertung, dass ich eigentlich ja gar nicht da sein soll, dass ich nichts wert bin und so, dieser Entwertung wird dann oft was entgegengesetzt, wie so ein, ja, ich bin ganz viel wert, ich bin richtig besonders, ich muss auch etwas Besonderes sein, ich muss jetzt ein ganz besonderer Mensch sein, ja, ich muss eine Prinzessin sein, ich muss ein König sein, ja, eben als Ersatz, die Betonung von Ehre und auch Würde, ja, als Ersatz für das nicht vorhandene Selbstwertgefühl. Was dann natürlich auch bedeutet, sobald du jemanden dann angreifen würdest in dieser seiner Überlebensstrategie, fühlt er sich sofort beleidigt, ist er sofort total stinkig und sauer und sagt, ja, was fällt dir ein? Also es gibt ja Leute, die überziehen jeden mit Prozessen, der auch nur irgendein schlechtes Wort über sie äußert. Also und das nennen wir dann von der klinischen Psychologie her narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also diese Überbetonung von Selbstwert. Über diesen Mann habe ich in meinem neuen Buch, Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft, eine ganz ausführliche Biografie geschrieben, habe ihm nachzuweisen versucht, dass der nicht so, was man oberflächlich nennen könnte, narzisstisch gestört sind, sondern es ist ein hochtraumatisierter Mensch, der nicht gewollt, nicht geliebt und nicht geschützt ist. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen schon erkannt haben, das ist der Anders Behring Breivik, der hat am 23. Juli 2011 in Norwegen hat er da 77 junge Menschen da erschossen auf dieser Insel Utøya. Und nachher hat er dann dieses Lächeln auf. Ne? Ist auch interessant. Also diese narzisstische Persönlichkeit, wie so beschrieben in der Diagnostik, hat ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit, übertreibt etwa Leistungen und Talente, erwartet ohne entsprechende Leistungen als überlegen anerkannt zu werden, ist stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe, glaubt von sich besonders und einzigartig zu sein und nur von besonders oder hochgestellten Menschen oder Institutionen verstanden zu werden oder mit diesen verkehren zu müssen, benötigt exzessive Bewunderung und legt ein Anspruchsdenken an den Tag, das heißt, hat übertriebene Erwartungen auf eine besonders günstige Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen. Das Interessante ist ja auch bei Anders Behring Breivik, dass er dann sich beschwert hat über die Haftbedingungen, ne, und klagt und Rechtsanwälte beschäftigt und er wird ja ganz ungerecht hier behandelt. Ne. Kein Denken daran, ja, was er anderen Menschen angetan hat, ich werde hier ungerecht behandelt. Und so jemand ist auch nicht zu überzeugen, ne, mit Argumenten oder sonst was, geht überhaupt nicht, weil der ist so traumatisiert, der muss so viel abspalten, dass er Zuflucht nimmt zu diesen Strategien, zu diesen Überlebensstrategien. Es gab einen Moment in der Befragung, also nach diesem Attentat, wo ein Polizist, der ihn verhört hat, gesagt hat, ja, warum haben Sie das gemacht? Warum haben Sie das jetzt gemacht? Hat er gesagt, wissen Sie, wenn du so viel Schmerz in deinem Herzen trägst, dann musst du töten. Da war er für einen Moment klar. Und da war er für einen Moment war er klar, da war es ganz klar. Es geht um seinen eigenen Schmerz in seinem Herzen und deswegen tötet der andere. Ja, auch bei diesem etwas älteren Mann kommt man nicht umhin, etwas in diese Richtung zu denken, ja, weil es das, was so aufgelistet wurde, so dieses, ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, das heißt, sieht Nutzen aus anderen, um die eigenen Ziele zu erreichen, zeigt einen Mangel an Empathie, ist nicht bereit, die Gefühle oder Bedürfnisse anderer zu erkennen, anzuerkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren, ist häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn oder sie, zeigt arrogante, hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten. Ich weiß nur von diesem Herrn, weiß ich nicht sehr viel über seine Kindheitsgeschichte, also seine frühe Geschichte, also Verhältnis zur Mutter, das ist auch, wird auch in seinen Biografien nicht richtig klar. Er hat mir neulich gesagt, alles, was ich geworden bin, beim Muttertag hat er gesagt, verdanke ich meiner Mutter. Dann kann man sich schon denken, wie das Verhältnis zur Mutter war. In etwa. Was wir allerdings wissen, ja, ist sein tyrannischer Vater. Also er hat einen tyrannischen, gewalttätigen Vater gehabt, der keinerlei Rücksicht genommen hat, der auch die Kinder geschlagen hat. Er ist auch dann in eine entsprechende konkurrenzorientierte Schule gegangen, Militärakademie und so. Und entsprechend, denke ich, hat er sich da seine Überlebensstrategien aufgebaut, sodass er jetzt im Moment eben es zum Vorstand einer waffenstarrenden, allzeits kriegsbereiten Kapitalgesellschaft namens USA geschafft hat. Es gibt das Gegenteil. Es gibt das Gegenteil von dem, was wir dieses Narzisstische jetzt kennengelernt haben, oder was als narzisstisch bezeichnet wird, diese Selbstüberhöhung, diese Selbstüberschätzung. Es gibt auch dieses Aufgehen im Dasein für andere. Zu sagen, eigentlich bin ich nichts wert. Die anderen sind viel besser, sind viel mehr wert als ich. Und das nennt man dann in der klinischen Diagnostik die abhängige Persönlichkeitsstörung. Auch da ist es manchmal ganz gut, genauer hinzuschauen, was ich da alles aufsummieren kann. Also, wenn dieses Muster vorliegt, wenn diese Überlebensstrategie-Muster vorliegt vom Trauma der Identität, kann es so aussehen, bei den meisten Lebensentscheidungen wird an die Hilfe anderer appelliert oder die Entscheidung wird anderen überlassen. Unterordnung eigener Bedürfnisse unter die anderer Personen, zu denen eine Abhängigkeit besteht, und unverhältnismäßige Nachgiebigkeit gegenüber den Wünschen anderer. Mangelnde Bereitschaft zur Äußerung angemessener Ansprüche gegenüber Personen, zu denen eine Abhängigkeit besteht. Unbehagliches Gefühl beim Alleinsein aus übertriebener Angst, nicht für sich allein sorgen zu können. Häufig Angst, von einer Person verlassen zu werden, zu der eine enge Beziehung besteht, und auf sich selbst angewiesen zu sein. Eingeschränkte Fähigkeit, Alltagsentscheidungen zu treffen, ohne ein hohes Maß an Ratschlägen und Bestätigungen von anderen. Ich glaube nicht, dass es von Haus aus geschlechtsspezifisch ist, aber es gibt Kulturen, die fördern das, dass die Männer eher in die eine Richtung gehen, in dieses ich bin der Größte, ich bin der Schönste, ich bin der Tollste, und Frauen eher in die andere Rolle gehen. Ich mach nur das, was ich muss. Ich bin dienstbar. Ich bin zu jedem Dienst bereit. Ja, und sich damit zum Objekt machen. Während die einen die anderen zum Objekt machen, ist hier die umgekehrte Darstellung. Ich lasse mich von anderen zum Objekt degradieren. Ja, daraus kann auch sowas wie so ein Helferidealismus entstehen. Ja, dass man dann meint, ich muss immer dafür sorgen, dass es den anderen gut geht. Ja, ich muss immer für andere da sein, ich darf nicht gucken, was ich brauche und was ich will, sondern ich muss mich sozusagen im Endeffekt aufopfern für die anderen. Ja. Eine weitere Überlebensstrategie, das drückt vielleicht das Bild ein bisschen aus, sich selbst und seinen eigenen Körper zum Objekt machen. Hier ist es im Beispiel Drogenabhängigkeit gezeigt. Es kann aber auch sein der Sport. Ja, dass jemand, weil er sich sonst nicht wertvoll fühlt, sagt, ich muss jetzt Olympiasieger werden. Ich muss jetzt unbedingt Goldmedaillen holen. Ich muss das Rennen gewinnen. Ich muss den, was auch immer. Ja, nur dann bin ich was wert. Und dann ihren Körper bis auf den letzten Blutstropfen darauf hintrimmen, dass dieses Ziel erreicht wird. Also ihren Körper instrumentalisieren, ihren Körper zum Objekt machen. Und wenn er dann irgendwie verschlissen ist, wenn er dann entsprechende Symptome zeigt, gut, dann gehe ich halt zum Arzt, der muss mich dann schon wieder hinkriegen. Also das ist so eine Form des sich selbst zum Objekt machen, was natürlich auch immer sehr dann nahe dran ist, dass ich dann, Trauma der eigenen Täterschaft, auch schnell andere Menschen zum Objekt mache. Nachher nicht darauf Rücksicht nehme, dass es Subjekte sind. Ja, das treffe ich auch oft. Gesunde Funktionen sabotieren durch Zerreden und Verwirren. Häufig, wenn jemand in seine Überlebensstrategien ist, man sagt ihm irgendwas, was eigentlich klar genug ist. Ich sage ihm das zweite Mal, ich sage das dritte Mal. Ich verstehe es nicht, ich stehe am Schlauch. Solange wir in Überlebensstrategien sind, müssen wir am Schlauch stehen. Solange wir in einer Überlebensstrategie gehen, können wir nichts verstehen, dürfen wir nichts verstehen. Da ist es sogar notwendig, nichts zu verstehen. Nur wenn ich in meinem gesunden Ich bin, kann ich sagen, ja, ist doch ganz klar, ist doch ganz einfach, ist ja kinderleicht. Aber wenn ich in meinem Überleben stehe, dann darf ich nicht erkennen, was wirklich ist. Ich darf nicht erkennen zum Beispiel, dass ich nicht gewollt bin. Ja, es ist ganz oft dieser Punkt, ja, es ist ja ein ganz schmerzhafter Punkt, zu realisieren, ich bin von meinen Eltern, von meiner Mutter, von meinem Vater, bin ich nicht gewollt. Ich sollte gar nicht da sein. Ist äußerst schmerzhaft. Da wird oft gewunden und gedreht und das verstehe ich nicht und das nicht. Wird ganz oft eben versucht, das hinauszuzögern, diesen Prozess der Erkenntnis, das Zulassen letztendlich von dem Schmerz, denn es bedeutet, ich bin nicht gewollt und ich bin nicht geliebt. Und reden, reden, reden ist auch eine der beliebtesten Überlebensstrategien. Ja, reden ohne Ende. Hat mittlerweile zur Konsequenz bei meinen Therapien, wir machen keinerlei Vorgespräche. Ich will überhaupt nichts wissen von dem, was jemand schon erlebt hat, was er schon alles gemacht hat, überhaupt nicht. Ich sage einfach, wunderbar, du bist hier da, du bist willkommen, bitte schreib dein Anliegen an die Tafel, wir arbeiten mit deinem Anliegen. weil ich eben weiß, und weil ich das in der langjährigen therapeutischen Erfahrung gemacht habe, dass Reden in den meisten Fällen nichts weiter ist, als über Trauma-Überlebensstrategien auszubreiten. Ja, und das habe ich mal von einem Klienten bekommen, diese Mail nach einer Stunde, wo so klar geworden ist, wo es in diese Richtung ging. Ja, okay, deine Eltern haben dich missbraucht für ihre Überlebensstrategien. Ja, so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das geht darum, du brauchst ein eigenes Ich. Ja, du musst gucken, dass sich dein eigenes Ich entwickelt. Dann schreibt er so von einem Anteil von ihm heraus folgende Mail: Ich will kein eigenes Ich. Warum? Ein eigenes Ich bedeutet Hochverrat, Scheitern und Verlassensein. Ja, ich verrate meine Eltern, ich scheitere an meinem Projekt, meine Eltern zu retten, und ich bin dann allein. Ich werde dann nicht mehr beachtet und bin nicht mehr gebraucht. Also hier wird auch deutlich, dieser Übergang vom Trauma der Identität zum Trauma der Liebe. Ich gebe mich auf und jetzt wird der andere meine Identität und gerade noch der andere, der mich ablehnt. Und das ist natürlich in gewisser Weise eigentlich verrückt, ja? Dass ich mich mit jemandem identifiziere, der mich nicht mag und der mich ablehnt. Er ist auch mal in der Psychiatrie schon gelandet, weil das kann man nicht wirklich klar kriegen. Ja? Aber es ist das kleine Kind, es ist die Not des kleinen Kindes, das erstmal keine Alternative hat. Als ich muss mein eigenes Ich aufgeben, ich muss mein eigenes Will aufgeben, ich muss mich anpassen. Ich muss mein Bestes tun, um meine, in dem Fall auch sehr schwer traumatisierten Eltern, über Wasser zu halten. Und natürlich ist die Angst des kleinen Kindes, ich bin dann alleine. Und es wird natürlich umso drängender, das Problem, wenn kein eigenes Ich da ist. Nicht, dann bin ich ja wirklich alleine. Wenn ich mich definiere über die anderen, ich habe gar kein eigenes Ich, dann bin ich tatsächlich aufgeschmissen. Was jetzt im Umkehrschluss natürlich heißt, du brauchst ein eigenes Ich, du musst ein eigenes Ich aufbauen, damit du wirklich sagen kannst, auf diese Beziehung kann ich verzichten, die tut mir nicht gut. Wenn sie jemand sagen, hör mal auf, hier weiterzumachen in einer Beziehung, das tut euch doch nicht gut, das können die Menschen nicht, die können nicht einfach aufhören, solange sie kein eigenes Ich haben. Solange sich ihr eigenes Ich entwickelt hat, können sie nicht aufhören in der Beziehung und selbst wenn sie noch so destruktiv ist, noch so negative Folgen hat, aus dieser Beziehung auszusteigen. Ja, von daher ist für mich ja in der Therapie sehr, sehr wichtig, dass ich, wenn das Ich auftaucht in einem Prozess, dass ich erkenne, ist das jetzt ein gesundes Ich oder ist es eine Überlebensstrategie? Und das ist relativ einfach. Das gesunde Ich, wenn es da ist, ist präsent, ist ruhig, sagt, okay, das schauen wir uns jetzt an, da gehen wir mal genauer hin, was ist da alles los, und es dominiert nicht. Sobald in einem Prozess ein Ich da, eine Ich-Funktion dargestellt wird, die dominant ist, weiß ich sofort, das kann das gesunde Ich nicht sein. Ein Ich, das dann Forderungen stellt und du darfst nicht und es beleidigt ist und so, das ist kein gesundes Ich, ist sofort klar. Also das Gesunde ist präsent, aber nicht dominant, ist wohlwollend, zugewandt, es kritisiert nicht, verurteilt nicht, sondern sagt, ja, so ist es, so sind wir, das ist ja auch unsere Geschichte. Ist realistisch auch in dem, was man erreichen kann. Also diese Überlebens-Ich-Strukturen, Funktionen sind völlig unrealistisch. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, das sind alles Programme, die müssen zum Scheitern verurteilt sein. Also wenn jemand so in dieser Weise auftaucht, seine ganzen Projekte, ob das ein Familienprojekt ist, oder ein Industrieprojekt ist, ob das jetzt ein politisches Projekt ist, mit so einer Haltung scheiterst du früher oder später. Du fährst den Karren an die Wand. Das geht gar nicht anders, weil du nicht in Kontakt mit der Realität bist. Also das gesunde Ich ist realistisch. Es weiß, was geht und weiß auch, was nicht geht. Und es bleibt auch dann, wenn Überlebensanteile auftauchen, und die müssen auftauchen, und auch wenn traumatisierte Teile auftauchen im Prozess, dann bleibt dieses ruhig und sagt, okay, das schauen wir uns jetzt an. Du, als derjenige, der jetzt den Prozess macht, geh in die Gefühle, aber bleib nicht in den Gefühlen hängen. Bleib jetzt nicht in der Vergangenheit hängen, sondern fühl das, was die Vergangenheit war, aber geh da nicht zurück, regredier nicht und bleib nicht dort verhaftet. Also daran kann man ganz deutlich sehen, aha, das ist jetzt ein gesundes Ich, diese Person hat ein gesundes Ich zur Verfügung und hat auch von hier aus die Fähigkeit zur Traumakonfrontation. Ja, also meine Therapieform, die nenne ich identitätsorientierte Psychotraumatherapie, abgekürzt IOPT, hat verschiedene Ziele. Das erste Ziel ist, es soll die eigene Identitätsentwicklung bewusst machen. Genau, und jetzt sage ich noch was, weil Herr Köp mich vorher angesprochen hat. Ich soll was dazu der Frage sagen, gibt es so etwas wie ein eigentliches Ich oder ein eigentliches Selbst? Meine Antwort ist nein. Das ist ein Konstrukt. Ist etwas, was man sich vielleicht wünscht oder so, dass es irgendwas Heiles und Ganzes und so, und was immer schon da war und was immer da sein wird, ist eher eine Wunschvorstellung. Die Realität ist, unser Ich entwickelt sich jeden Tag. Von Anfang an entwickelt sich unser Ich mit. Und es verändert sich auch. Deswegen ist auch die Identitätsentwicklung nie abgeschlossen. Wir entwickeln uns in unserer Identität bis zu unserem Tod und haben die Chance, uns zu entwickeln. Und ich bin Gott froh, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich vor 5 Jahren war. Weil ich mich weiterentwickeln konnte. Ja? Wenn man sich jetzt dann vorstellt, ich hätte so etwas wie ein eigentliches Ich und wahres Ich und wirkliches Ich in mir und selbst in mir. Ja? Also macht für mich überhaupt keinen Sinn und macht auch für das, wie ich die Prozesse beobachte, macht überhaupt keinen Sinn. Sondern eher, das ist wieder so im Sinne einer Trauma-Überlebensstrategie für das Trauma der Identität. Ich stelle mir jetzt einfach ein heiles und vollkommenes Ich vor. Oder Selbst wird es ja oft genannt. Also da gilt es viel zu klären, was Identität ist und wie sie sich entwickelt. Ja, und jeder Prozess, da achte ich dann drauf, soll die gesunden Ich-Merkmale stärken, soll darauf hinweisen, aha, da fehlt es vielleicht noch, da ist das gesunde Ich, das taucht hier noch gar nicht richtig auf, wo ist es denn, wo ist es denn geblieben? So. Gleiches gilt für die Förderung von Will, weil das passiert nicht von alleine. Es passieren diese Prozesse, das sich auseinandersetzen mit, was ist da passiert, was habe ich erlebt, was habe ich mit meinem Vater erlebt, was hat es mit mir gemacht. Das passiert nicht von alleine, wenn ich das nicht will. Wenn ich sage, ich will das jetzt mir anschauen, dann merkt man natürlich oft auch, ich will das, das will sagt, nee, ich will eigentlich nicht, finde ich noch viel zu bedrohlich, macht mir noch viel zu viel Angst. Ja? Aber dann braucht es eben auch diese Entwicklung dieses Ichs, braucht diesen Turn, diesen Point of Turn, wo man sagt, okay, jetzt weißt du, da geht es in die Richtung. Und auch wenn es dir Angst macht, wenn viele Schamgefühle da sind, aber du weißt, jetzt ist genau der richtige Weg. In diesen Prozessen machen wir dann auch immer unsere Überlebensstrategien bewusst und hilft uns letztendlich, die Wahrheit zu erkennen. Also nicht mehr uns vor der Wahrheit zu scheuen, nicht mehr uns Illusionen zu erfinden, sondern tatsächlich die Wahrheit unserer eigenen Traumabiografie zu erkennen. Und dann wird es auch möglich, dass wir Identifikationen aufgeben, die uns nicht gut tun, die nicht konstruktiv sind. Und dass wir auch Zuschreibungen, die uns gemacht werden, sagen, nee, brauche ich nicht. Das mache ich, will ich nicht weiter mit mir machen lassen, dass mir solche Dinge zugeschrieben werden. Und damit heißt es, dass diese Prozesse alle ein Prozess sind, um aus den Spaltungen herauszufinden, die Spaltungen überflüssig zu machen und wieder in die Ganzheit, in das Individuum zurückzukommen. Praktisch sieht es so aus, ich habe immer schon ein bisschen was angedeutet, keine Vorgespräche. Was ist dein Anliegen? Schreib's hin. Es gibt nur eine einzige Einschränkung, die ist quantitativer Natur. Mittlerweile sage ich 7. Nicht mehr als 7 Informationseinheiten. Da zählen dann Kommas und Punkte dazu, Fragezeichen, Ausrufezeichen, aber bitte nicht mehr als 7. Das hat einfach die praktische Erfahrung gezeigt. Ich habe es eine lange Zeit, auch längere Zeit jetzt experimentiert zugelassen mit ohne Beschränkung, habe gemerkt, es überfordert, es ist zu viel, da wird zu viel reingepackt, sind viel zu viele Überlebensstrategien auf einmal, viel zu viele Baustellen, die auf einmal aufgemacht werden. Die Beschränkung ist heilsam, die Beschränkung tut gut und deswegen diese Einschränkung auf 7. Also nicht mehr als 7 Informationseinheiten, in der Regel sind es Worte, aber es könnten auch Zeichnungen sein. Dann identifizieren wir eben auch, was diese einzelnen Elemente der Zeichnung dann sind. Dann werden diese Worte auf kleine Post-its geschrieben, kleine Namensschilder, die kleben wir dann die Post-its und verteilen die dann in der Gruppe. geben, ohne dass die Personen irgendwas wissen müssen von dieser Person, bekommen sie diese Informationen und dann geht der Prozess los. Erst ein nonverbaler Prozess, nach 1-2 Minuten ist die Grundstruktur dieses Anliegens klar, dauert in der Regel nicht länger. Und dann gehen wir in die Abfrage, dann fragen wir die einzelnen Personen, fragen wir, was erlebst du in der Resonanz, was erlebst du? Und darüber klärt sich dann auf, um was es geht, klärt sich auf, was hat es mit der Traumabiografie zu tun, in welchen Bereich kommen wir, ist es vorgeburtlich, ist es geburtlich, ist es etwas nach der Geburt und so weiter. Das klärt sich alles auf wirklich wunderbare Art und Weise, klärt sich das dann auf und ermöglicht eben diese Schritte, die ich vorher beschrieben habe. Und das heißt eben dann, dass dann Herz und Verstand wieder Hand in Hand gehen können. Wen die praktische Vorgehensweise noch interessiert, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel unser nächster Kongress, der 4. internationale Kongress mit dem Titel Mein Körper, mein Trauma, mein Ich, jetzt vom 12. bis 14. Oktober 2018 in München, wo wir dann in 40 Workshops dieses Thema, ne, was sagt unser Körper, was sind die körperlichen Signale, was steckt dahinter in Bezug auf unsere Traumabiografie, wo man dieser Spur nachgehen und eben auch in konkreten praktischen Workshops dann Möglichkeit besteht, dann zu eigenen Arbeiten. Ne, das finde ich so spannend, ne? Also sich nicht mehr auch so, ein Experte sagt mir jetzt was, ja? Irgendein, wie auch immer, warum der sich als Experte nennt, ja, macht mir jetzt eine Zuschreibung. Du sollst dies machen, dies nicht dicht machen und mach das nicht. Ja, das ist richtig, das ist falsch. Genau das ist eigentlich, was ich möchte, dass Menschen selbst sich Fragen stellen. Wer bin ich? Und nicht jetzt hergehen und sagen, ja, jetzt sag mir doch, wer ich bin. Kann ich nicht, kann Ihnen niemand sagen. Nur ich kann wissen, wer ich bin. Ich weiß nie, was bei so einem Satz dabei rauskommt. Ich weiß, wie ich es einzusortieren habe. Ich weiß, wie ich intervenieren muss, damit es gut weitergeht. Aber ich weiß nie, was dabei rauskommt. Das sind nur Sie. Sie allein wissen, wer Sie sind. Und Sie allein haben letztendlich auch die Chance, das in Erfahrung zu bringen, für sich, für ein gutes Leben. Dankeschön.